NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die SPD wird mit einer großen Koalition nicht so recht glücklich. Sie will sich aber auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Das neue Zauberwort heißt jetzt Kooperationskoalition. In Paris hat Präsident Macron heute versucht, den Klimaschutz bei einem Gipfeltreffen voranzubringen. Dazu auch unser Kommentar. Der Bundestag hat über den Einsatz des Unkrautgiftes Glyphosat gestritten und über die Verlängerung von Bundeswehreinsätzen im Ausland. Und Soldat Franco A. wird wegen Terrorismus angeklagt. Was eine GroKo ist, das wissen wir inzwischen. Das Kürzel für eine große Koalition zwischen SPD und Union. Und ein Grund für mächtige Kopfschmerzen in der SPD. Was eine GroKo ist, das wissen viele noch nicht. Eine GroKo ist eine Kooperationskoalition. Und für einige in der SPD leuchtet sie wie Licht am Ende des Tunnels. SPD und Union würden sich dabei auf Kernpunkte einigen und andere würden im Parlament ständig neu verhandelt werden. Aus Berlin, Julia Barth.
Es ist eine Art offene Beziehung, die der SPD-Linken davor schwebt. Eine Zwischenlösung zwischen einer großen Koalition und einer Minderheitsregierung der Union. Vater der Idee ist Matthias Mirsch, der dafür schon auf dem SPD-Parteitag geworben hat und sich unter der Kooperationskoalition, kurz GroKo, Folgendes vorstellt.
Die Verständigung auf 5 bis 10 große Projekte, auch ein gemeinsames Kabinett, auch eine Verständigung, dass man künftig den Haushalt zusammen beschließen will. Aber dann ist eben das Parlament am Zug und hat alle Freiheiten, in anderen Sachfragen sich eigenständige Mehrheiten zu suchen.
Leitlinien für die Weiterentwicklung der Europäischen Union, die Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen, Digitalisierung oder innere Sicherheit. Bei diesen Themen könnten sich die gemeinsamen Kernpunkte für eine GroKo finden. In Bereichen, in denen Union und SPD nicht zusammenkommen, wie etwa der Bürgerversicherung oder dem Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit, könnte die SPD dann Opposition sein und versuchen, sich Mehrheiten gegen die Union zu beschaffen. Für den SPD-Linken Matthias Mirsch hätte das neben einer besseren Profilierung seiner Partei außerdem den Charme,
dass auch etwas rauskommt, was ganz neu für die Bundesrepublik Deutschland ist.
Argumente, die die Union nicht überzeugen. Für Stefan Meyer von der CSU etwa wäre auch eine Kooperationskoalition zu instabil, weil sie, so Meyer im Nachrichtensender NTV, im Wesentlichen einer Minderheitsregierung gleichkäme.
In einer Sitzungswoche gehen im Schnitt 10 Gesetzentwürfe durch den Deutschen Bundestag. Und wenn dann die Bundesregierung sich bei jedem Gesetzentwurf erstmal eine Mehrheit im Deutschen Bundestag zusammensammeln und klamüseln müsste, wäre dies aus meiner Sicht nicht der Sicherheit zuträglich, die, glaube ich, die Deutschen zu Recht von der Bundesregierung und von dem Deutschen Bundestag erwarten, die aber vor allem auch das Ausland von einer stabilen Bundesregierung erwarten.
Auch CDU-Vizechefin Julia Klöckner hält nichts von solchen, wie sie sagt, Halbabsprachen mit der SPD. Die meisten Probleme für eine Regierung, so Klöckner in der Neuen Osnabrücker Zeitung, würden ohnehin im Laufe einer Legislaturperiode entstehen und ließen sich nicht vorher in 5 großen Punkten festhalten. Bereits gestern hat die Kanzlerin mit Nachdruck für eine stabile Regierung geworben, über die sie nun zügig mit der SPD verhandeln will. Doch auch wenn der GroKo-Vorschlag nur eins von mehreren Modellen ist, mit denen SPD-Chef Martin Schulz morgen in das erste Gespräch mit der Union geht, so schnell wollen sich die Sozialdemokraten nicht in eine erneute große Koalition drängen lassen.
Aus Berlin war das Julia Barth. Und wir kommen jetzt nämlich zu Paris. Denn wer Paris und Klima sagt, der denkt meistens an die UN-Klimakonferenz in der französischen Hauptstadt vor 2 Jahren. Das dort geschlossene Abkommen, das haben ja viele Politiker als großen Durchbruch gewertet. Und möglicherweise wollte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an diesen Geist anknüpfen, als er für heute zu einem Klimagipfel eingeladen hat. Aus Paris berichtet Barbara Kostolnik.
Emmanuel Macron hat den grünen Teppich ausgerollt für über 50 Staats- und Regierungschefs und fast noch wichtiger für die Wirtschafts- und Finanzwelt. Sie sollen alle zusammen The Planet Great Again machen. Was wir hier in Paris erleben, ist eine neue Etappe in unserem gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Machen wir uns nichts vor, wir sind dabei, die Schlacht zu verlieren. Wir müssen also handeln und den Kampf gegen die Uhr und gegen das Verhängnis gewinnen. Alle müssen sich bewegen, lautet die Botschaft, die der umtriebige französische Präsident neben der Weltbank und den Vereinten Nationen Initiator des One Planet Summit in die Welt schicken will. Was er auch sagt, die Klimarettung geht auch ohne die US-Regierung, es geht auch ohne Donald Trump. Auch nicht dabei in Paris die deutsche Bundeskanzlerin, was Umweltexperten wie Lucille Schmidt problematisch finden. Schlimm ist, dass wir in Frankreich einen proeuropäischen Präsidenten haben, der den Großteil seiner Hoffnungen und Bestrebungen auf eine Allianz mit Angela Merkel aufgebaut hat und dass wir uns nun wegen der schwierigen Regierungsbildung in Deutschland in einer europäischen Krise befinden. Christoph Balz, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch, sieht das nicht ganz so dramatisch. Was ihm besonders gefällt, dass Frankreich die Initiative ergreift.
Frankreich macht in der Tat viel positiven Druck in der Klimapolitik im Moment. Frankreich reicht auch die Hand aus zu Deutschland, um das in Partnerschaft zu machen. Das ist eine ganz konkrete Anfrage an die, die jetzt die Koalitionsverhandlungen führen. Wollen Sie diese Hand ergreifen und wieder ein Klimavorreiter aus Deutschland machen?
Der deutschen Umweltministerin Barbara Hendricks, die in Paris die Bundeskanzlerin vertrat, dürfte jedoch die Anti-Kohle-Allianz im Magen liegen, der immer mehr Länder beitreten. Deutschland hat bislang noch keinen Plan für einen geordneten Kohleausstieg vorgelegt. Die Weltbank kündigte an, ab 2019 keine Projekte zur Ausbeutung von Öl und Erdgas mehr zu fördern. Für Länder, die von diesen Energieformen abhängig sind, soll es aber Ausnahmen geben. Auf dem Etappengipfel, der 2 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen stattfindet, steht die Finanzierung von klimafreundlichen Projekten im Vordergrund. Ein besonderer Fokus richtet sich auf Investoren. Sie könnten über ihre Firmenbeteiligungen den Kurs der Unternehmen steuern, zum Beispiel in Richtung klimafreundlichere und CO2-ärmere Produktion und in Richtung erneuerbare Energienförderung. Der ehemalige US-Außenminister John Kerry brachte es auf den Punkt: Grab 'em by the money. Der private Sektor hat entschieden, dass das ein gigantischer Markt ist und dass die Unternehmen nicht außen vor bleiben wollen. Ich glaube wirklich, wir können unser Ziel erreichen. Auf die Frage, ob er, Kerry, glaube, dass der amerikanische Präsident Trump vielleicht noch einmal seine Meinung ändern und doch im Pariser Abkommen verbleiben könnte, zuckte Kerry lediglich mit den Schultern. Keine Ahnung. Ich wage niemals eine Prognose, was Trump betrifft. Bei ihm kann alles passieren. Was nach Ansicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unbedingt passieren muss, eine stärkere Mobilisierung beim Pariser Weltklimaabkommen. Darin war festgelegt worden, dass der durch Treibhausgase verursachte Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad begrenzt werden soll. Ohne stärkere Anstrengungen befürchtet Macron, dass dieses Ziel verfehlt wird und ganze Staaten untergehen.
Aus Paris war das Barbara Kostolnik. Unter den Teilnehmern der heutigen Klimakonferenz in Paris sind auch Unternehmer und Finanzinvestoren gewesen. Mutmaßlich werden sie Projekte anstoßen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Sind das sinnvolle Vorhaben? Oder ist das ganze Treffen einfach Symbolpolitik des Emmanuel Macron? Detlef Reben kommentiert.
Das wird das größte Investitionsprogramm der Menschheitsgeschichte, sagte der damalige US-Außenminister John Kerry beim Weltklimagipfel vor 2 Jahren in Paris. Und genau das ist der Punkt. Es geht um eine Erneuerung der Wirtschaft, um Investitionen in eine nachhaltige Weltwirtschaft und damit um Investoren. Passend zu Macrons Klimafinanzgipfel haben mehr als 200 Investoren, die zusammen 22 Billionen Euro bewegen, sich zu Wort gemeldet. Sie wollen mit den internationalen Unternehmen, die ihnen zu großen Teilen gehören, in Klimaschutz investieren und damit die Unternehmen modernisieren, für die Zukunft fit machen. Ein schneller, wenn auch allein nicht ausreichender Schritt ist der Abschied von der Kohle, dem größten Klimakiller überhaupt. Zahlreiche institutionelle Investoren wie der riesige norwegische Pensionsfonds trennen sich von Wertpapieren, die etwas mit Kohleabbau und Kohlekraftwerken zu tun haben. Das alles hat eine Dynamik entwickelt, die über das hinausgeht, was die Staaten im Pariser Klimaschutzabkommen versprochen haben. Wozu dann der Gipfel bei Macron, der vor allem Staaten und Städte mit Investoren und Industrieunternehmen zusammenbringt? Wenn es so viel Eigeninteresse der Finanzwirtschaft am Klimaschutz gäbe, dann müssten die in Paris versammelten Regierungschefs doch nichts mehr tun. Doch müssen sie. Immer noch investieren öffentliche Entwicklungsbanken mehr in die fossilen Energien, Kohle, Öl und Gas, als in erneuerbare Energien. Das muss aufhören. Unsere Volkswirtschaften können sich zwar nicht in kürzester Zeit auf Ökowirtschaft umstellen, aber Investitionsentscheidungen, die hohe CO2-Emissionen für Jahrzehnte festschreiben, sind Sargnägel beim Erreichen des Pariser Vertragsziels, bis 2050 CO2-neutral zu wirtschaften. Um die schlimmste Entwicklung, dass sich die Erde um 3 bis 4 Grad erwärmt, noch zu verhindern, die ganze Regionen unbewohnbar machen und die Völkerwanderung in Bewegung setzen würde, zu denen die gegenwärtige Flüchtlingswelle aus Afrika vergleichsweise niedlich wäre. Wenn der Präsident der Grande Nation zum Klimafinanzgipfel nach Paris einlädt, dann hat das natürlich auch immer etwas von Selbstbeweihräucherung. Aber ich finde das in Ordnung. Dies ist die Stadt des historischen Klimaschutzvertrags, der die Welt vor dem Klimakaos retten soll. Welch besseren Ort könnte es geben, hier jetzt auch die Investitionen einzuleiten, die das Pariser Klimaabkommen wetterfest machen? Das ist die beste Art von Weltmachtpolitik, die ich einer Grande Nation zugestehen würde.
Den Pariser Klimagipfel kommentierte Detlef Reben im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat hat jüngst für Krach in der Koalition gesorgt. Denn Landwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU ist dafür und Umweltministerin Barbara Hendricks von der SPD ist dagegen. Vor 2 Wochen hatte dann Schmidt bei der EU der weiteren Zulassung von Glyphosat zugestimmt, im Alleingang und entgegen der Koalitionslinie. Heute nun hat der Bundestag über Glyphosat debattiert und Bettina Nutz ist unsere Korrespondentin in Berlin und hat zugehört. Warum, Bettina Nutz, ist das Thema eigentlich noch nicht vom Tisch? Wieso befassen die Abgeordneten sich damit?
Naja, weil nach dem Knatsch, wenn ich es mal so sagen darf, in der geschäftsführenden Bundesregierung und dann dem Jahr in Brüssel jetzt noch das Parlament natürlich ein Wort zu sagen hat, im Wesentlichen auf Initiative der Glyphosat-Gegner. Und die wollen, dass wenigstens national, also in Deutschland, der Einsatz beschränkt oder besser gar ganz verboten wird. Ein komplettes Verbot, das muss man allerdings dazu sagen, ist so einfach nicht möglich, eben nach dieser Entscheidung in Brüssel. Aber es gibt bestimmte Spielräume und die wollen die Glyphosat-Kritiker durch das Parlament eben nutzen. Auf verschiedenen Wegen, aber im Tenor gleich. Das sind SPD, Grüne und Linke. Nur die FDP, die tickt hier anders. Die warnt in ihrem Antrag davor, ohne tragfähige Alternative auf Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat zu verzichten. Und klar, die Union, die stellt sich natürlich hinter ihren Landwirtschaftsminister Schmidt.
Und wie ist die Debatte gelaufen heute?
Also das war ziemlich aufgeheizt, zumal weniger die Gefahren oder die Vorteile von Glyphosat das Thema waren, als der Alleingang eben des Ministers. Der ist selbst nicht ans Pult getreten. Christian Schmidt, der tippte häufig und tapfer in seine Handy, musste sich da einiges anhören. Die Opposition hat sich ordentlich an ihm abgearbeitet, zum Beispiel der Grünen-Experte Harald Ebner, der forderte den Minister zum Rücktritt auf, nicht nur, weil der in Brüssel die historische Chance vertan hätte, endlich ein Verbot europaweit zu erreichen. Er sagte auch:
Wer ständig den Eindruck erweckt, dass gegen eigene Regeln verstoßen wird, dass gegen eigene Regeln Interessen eines Industriezweiges durchgedrückt werden sollen, der beschädigt doch das gesamte System der parlamentarischen Demokratie und das Vertrauen da rein. Und deshalb müssen hier Konsequenzen folgen.
Also der Vorwurf, Schmidt sei eher Monsanto und Bayer zu Diensten gewesen als seinem Amtseid. Dagegen natürlich Marlene Mortler von der CSU, die auch Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist, also sich auch gesundheitspolitisch befasst. Die sagt, Glyphosat sei zum Kampfbegriff geworden, zu Unrecht. Und dann lobte sie den umstrittenen Landwirtschaftsminister sogar ausdrücklich.
Christian Schmidt hat Mut bewiesen. Er hat sich getraut, wovor sich viele gedrückt haben. Er hat mutig Ja gesagt, weil er endlich ein falsches Spiel beendet hat. Und er hat der EU-Kommission ihre Entscheidung abgenommen. Er hat mit seinem Ja mehr erreicht als mit einer Enthaltung.
Also da hört man, wie viel Widerspruch sie auch geerntet hat. Und letztlich, als sie sagte, dass die Dosis das Gift mache, auch bei Glyphosat, da ist der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, sehr emotional geworden. Er ist ja selbst Arzt. Der hat von der hohen Krebsgefahr gesprochen, die auch durch einschlägige Studien beschrieben sei. Und dann sagte er:
Selbst wenn nur 1% der Krebserkrankungen dadurch bedingt würden, dann würde das in Deutschland zu 5.000 bis 6.000 zusätzlichen Krebserkrankungen führen. Wer von uns will das verantworten? Ich nicht. Daher finde ich es bestürzend, dass der Landwirtschaftsminister das hier über unsere Köpfe hinweg entschieden hat, ohne dass er jemals den fachlichen Rat der Gesundheitspolitiker auch nur gesucht hätte. Er hat uns nie angesprochen, er hat uns nie eingeladen. Er ist über uns weggegangen.
Also ziemlich Zunder in der Debatte. Die FDP konnte auch nicht so richtig für Ruhe sorgen mit der Idee, erst einmal fundierter die Wirkung von Glyphosat zu erforschen. Das war dann nicht mehr alles so einfach unterzubringen als Argument.
Na, das ging ja hoch her. Vielen Dank, Bettina Nutz, für die Berichterstattung über die Glyphosat-Debatte im Bundestag heute in Berlin. Heftige Debatten gab es übrigens auch über die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die Mandate laufen jetzt aus und um der Regierung nicht vorzugreifen, die muss erst noch gebildet werden, entscheiden die Abgeordneten nur über eine Verlängerung von 3 Monaten. Aus Berlin, Christina Nagel.
Mit Ja haben gestimmt 458.
Am Ende einer jeden Debatte, und sei sie noch so kontrovers geführt worden, stand sie. Die breite Mehrheit für die Verlängerung des Mandats. 5 Auslandseinsätze der Bundeswehr werden also in den kommenden Monaten wie gehabt fortgesetzt, darunter auch der in Afghanistan. An der Ausbildungsmission Resolute Support beteiligen sich zurzeit über 1000 deutsche Soldaten. 16 Jahre dauert der Einsatz bereits und, so Nils Annen von der SPD, es sei klar, dass die Lage niemanden zufriedenstellen könne. Aber
bei allen Problemen gibt es auch Fortschritte.
Schulen für Jungen und Mädchen seien entstanden, es werde ausgebildet, in Kabul sei eine Zivilgesellschaft entstanden. Das Erreichte, betonten Henning Otte von der CDU und Alexander Graf Lambsdorff von der FDP, müsse gesichert werden. Ein Abzug, wie ihn AfD und Linke forderten, sei jetzt, so Lambsdorff, militärisch und logistisch unrealistisch.
Politisch, diplomatisch, verantwortungslos, humanitär wäre es geradezu zynisch.
Was es aber brauche, und in diesem Punkt sind sich der Liberale und der Grüne Tobias Lindner einig, sei eine regelmäßige und ehrliche Bestandsaufnahme.
Was wir richtig getan haben, was wir falsch gemacht haben vielleicht auch, was wir lernen.
Bisher jedenfalls, so die Meinung von AfDler Jens Kästner, habe die Bundesregierung nichts aus Afghanistan gelernt. Vielmehr mache man in Mali, wo sich die Bundeswehr mit über 900 Soldaten an der UN-Friedensmission beteiligt, dieselben Fehler.
Es fehlt eine klare Strategie. Der Kräfteansatz ist verfehlt und deutsche Interessen, wenn überhaupt, kann man hier mit der Lupe suchen.
Die Linke lehnt den Einsatz, so wie auch die anderen Auslandseinsätze der Bundeswehr, ab. Waffengewalt, so der Tenor, mache alles nur noch schlimmer. Auch die Sicherheitslage in Mali, betonte Sevin Dadelin, habe sich weiter verschlechtert.
Die Bundesregierung gleicht hier eigentlich einer Feuerwehr, die statt Wasser Benzin zum Löschen eines Brandes verwendet.
Kopfschütteln bei Union und SPD, die klarstellten, dass es durchaus im deutschen Interesse sei, Staaten wie Mali oder auch Libyen nicht einfach dem Terror zu überlassen.
Gescheiterte Staaten in unmittelbarer Nachbarschaft wären auch Bedrohung für uns. Sonst fliegt uns der ganze Laden um die Ohren,
warnte der Sozialdemokrat Karl-Heinz Brunner. Die Mehrheit der Abgeordneten sprach sich auch für eine weitere Beteiligung der Bundeswehr am Antiterroreinsatz der NATO im Mittelmeer und an der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS aus. Auch die Ausbildungsmission im Nordirak wird fortgesetzt. Alle Mandate wurden nicht wie üblich um ein Jahr, sondern um 3 Monate verlängert, um die Zeit zu überbrücken, bis eine neue Bundesregierung steht. Sie soll dann frei entscheiden können, ob sie dem Parlament die Fortsetzung der bisherigen Einsätze empfiehlt und wenn ja, in welchem Rahmen. Schon heute wurde deutlich, dass der Wunsch nach einer Überprüfung und einer Anpassung der Mandate unter den Abgeordneten fast aller Parteien sehr groß ist. Schon in wenigen Monaten werden also wohl weitere intensive und emotionale Debatten folgen.
Aus Berlin war das Christina Nagel. Stichwort Bundeswehr. Im April hatte der Soldat Franco A. Schlagzeilen gemacht, denn er hatte sich unter falschem Namen als Asylsuchender aus Syrien registrieren lassen, hatte dann mutmaßlich einen Terroranschlag geplant und wollte offenbar den Verdacht danach auf Flüchtlinge lenken. Heute ist Franco A. offiziell angeklagt worden. Einzelheiten von Holger Schmidt.
Die Bundesanwaltschaft wirft Franco A. vor, dass er einen Anschlag auf hochrangige deutsche Politiker, wie etwa die damalige Vizepräsidentin des Bundestages Claudia Roth oder den damals amtierenden Bundesjustizminister Heiko Maas geplant haben soll. Diese Politiker seien für ihn Symbole einer flüchtlingsfreundlichen Politik gewesen. Er selbst habe eine völkisch-nationalistische Gesinnung gehabt, so argumentiert die Anklage. Zur Vorbereitung der Anschläge soll sich Franco A. 4 Schusswaffen, 1000 Schuss Munition und mehr als 50 Sprengkörper besorgt haben. Der Generalbundesanwalt sieht in dem Attentatsplan insgesamt eine Tat von besonderer Bedeutung. Deswegen hatte die Bundesanwaltschaft bereits im Frühjahr das Ermittlungsverfahren von der eigentlich zuständigen hessischen Staatsanwaltschaft übernommen und klagt nun Franco A. selbst vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main an. Der angeschuldigte 28-jährige Oberleutnant befindet sich derzeit in Freiheit. Ende November hatte der Bundesgerichtshof den Haftbefehl gegen ihn aufgehoben, allerdings auch betont, dass trotzdem ein Anfangsverdacht gegen ihn bestehe.
Der Bundesrechnungshof hat seinen Jahresbericht vorgelegt. Klingt nach Bürokratie und öden Zahlen, nimmt aber tatsächlich die Regierung in die Pflicht, sorgsam mit den Steuereinnahmen umzugehen, auch wenn die zurzeit ziemlich sprudeln. Aus Berlin, Jens Wiening.
Kai Scheller müsste eigentlich mit einem Lächeln vorne auf dem Podium sitzen. Hohe Beschäftigung, die Steuereinnahmen gehen weiter nach oben, die Zinsen sind niedrig. Deshalb findet der Präsident des Bundesrechnungshofes:
Die Chancen standen selten so gut, den Bundeshaushalt zukunftsfest zu machen.
Aber ein Lächeln war heute nicht zu entdecken, denn es ist nun mal seine Aufgabe der Politik, die finanzpolitischen Leviten zu lesen. Denn
ein ausgeglichener Haushalt allein reicht aber nicht aus, um für die Zukunft gewappnet zu sein.
Der demografische Wandel und die Folgekosten für die Rentenkasse, der Erhalt und Ausbau der Infrastruktur, die Entsorgung des Atommülls, Kosten durch Migrationsbewegungen, all das müsse der Bundeshaushalt bewältigen, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Das bedeutet:
Auf der Einnahmenseite empfehlen wir, die zahlreichen Steuervergünstigungen zu überprüfen.
Gleich eine ganze Latte, nennt Kai Scheller. 8 Milliarden Euro fehlen dem Staat, weil der Diesel mit Steuervorteilen verkauft wird. Auch aus ökologischen Gründen gehöre diese Begünstigung auf den Prüfstand. Auch die Energiesteuer müsse überprüft werden, ob sie noch zeitgemäß ist. Stromintensive Betriebe werden gegenüber privaten Haushalten bevorteilt. Und noch ein Punkt bewegt Kai Scheller: die offensichtlich unsinnige Berechnung der Umsatzsteuer.
19%, wenn Fruchtsäfte gepresst werden, wenn Fruchtsäfte dickflüssig und püriert in den Handel kommen, fallen nur 7% Umsatzsteuer an. Und Gänseleber, Froschschenkel, Trüffel ohne Essig 7%, Trüffel in Essig 19%. Ich meine, das muss man ja mal erklären.
30 Milliarden Euro würde es bringen, die Sätze für die Umsatzsteuer auf 19% anzugleichen. Die Einnahmeseite zu erhöhen ist das eine, das andere sorgsamer mit den Ausgaben umgehen. Beispiel Bundeswehr. Für knapp 500.000 Euro wurden Transportcontainer für mobile Satellitenempfangssysteme gekauft. Aber
sie sind so groß, dass die Bundeswehr sie nicht auf dem Luftweg in die Einsatzgebiete transportieren konnte. Sie hat die Container deshalb bisher überhaupt nicht genutzt und nur als Lagerbehälter eingesetzt.
Und so listet Scheller zahlreiche weitere Beispiele auf. Die Rentenversicherung will für 9 Millionen Euro neue Rentenausweise anschaffen, für die es keinen Bedarf gibt. Oder die Kosten für ein IT-Projekt der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder sind ums Vierfache angestiegen. Wird Geld ausgegeben, fehlt laut dem Präsidenten des Bundesrechnungshofes auch oft die Kontrolle, ob es sinnvoll eingesetzt wird. Oder man verlasse sich auf oberflächliche Gutachten externer Wirtschaftsprüfer, statt selbst zu prüfen. Bleibt noch die Frage, auf welchen Widerhall stößt der Bericht des Rechnungsprüfers in der Politik?
Das kann ich von dieser Stelle heute sicher nicht beurteilen,
lautet die vielsagende Antwort.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. US-Präsident Donald Trump fordert schon wieder, die Einwanderungspolitik zu verschärfen und unter anderem den Familiennachzug für Migranten abzuschaffen. Zum Anlass nimmt er den Anschlag gestern in Manhattan, der ja Gott sei Dank schiefgegangen ist und nur 4 Menschen leicht verletzt hat. Der mutmaßliche Täter stammt aus Bangladesch und lebt seit 2011 in den USA. Heute ist der 27-Jährige formell angeklagt worden. Aus New York, Georg Schwarte.
Einen Tag nach dem gescheiterten Selbstmordattentat in der New Yorker U-Bahn haben die New Yorker Ermittlungsbehörden die ersten Anklagepunkte gegen den 27-jährigen mutmaßlichen Attentäter vorgelegt. Illegaler Waffenbesitz, die Ausführung eines Terroraktes und terroristische Bedrohung. Weitere Anklagepunkte der Bundesbehörden stehen noch aus. Der 27-jährige Mann aus Bangladesch, der seit 7 Jahren mit einer Green Card in den USA lebt, befindet sich derzeit noch im Krankenhaus. Bei der Explosion der selbstgebastelten Rohrbombe hatte sich der Mann selbst verletzt. Die Ermittler haben offenbar bei der Durchsuchung seiner Wohnung erste Hinweise darauf gefunden, dass sich der Mann im Internet Propagandamaterial der Terrororganisation IS angeschaut hat. Die Behörden in Bangladesch haben mittlerweile die Ehefrau des Mannes verhört. Der 27-Jährige war zuletzt im September nach Bangladesch gereist, wo er im Juni Vater eines Sohnes geworden war. Der mutmaßliche Täter lebt in Brooklyn mit seiner Mutter, seinen 2 Brüdern und einer Schwester zusammen. Die Regierung in Bangladesch hat den Anschlag scharf verurteilt. Ein Terrorist sei ein Terrorist, unabhängig seiner Ethnie oder Religion, und müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Präsident Trump hatte gestern bereits den gescheiterten Anschlag zum Anlass genommen, um erneut auf die Notwendigkeit einer Einwanderungsreform in den USA hinzuweisen. Der New Yorker Attentäter war 2011 im Rahmen des Familiennachzuges in die USA gelangt. Eine Praxis, die laut Trump nicht vereinbar sei mit der nationalen Sicherheit des Landes.
Die Bilder von heute Morgen aus dem winzigen Örtchen Baumgarten an der March in Österreich zeigen riesige Flammen und Rauch, der den Himmel verdunkelt. Kilometerweit ist die Rauchsäule zu sehen. Ausgelöst hat das Ganze eine Explosion in einer Erdgasstation, die zu den wichtigsten Gasknotenpunkten Europas zählt. Bei dem Unglück ist ein Mensch ums Leben gekommen und mehrere Länder südlich der Grenze haben jetzt Probleme mit der Gasversorgung. Aus Wien, Serjan Govedarica.
Kurz vor 9 Uhr kommt es zur Explosion in der Gasanlage Baumgarten, etwa 40 Kilometer östlich von Wien an der Grenze zu Slowakei. Augenzeugen berichten von einer bis zu 100 Meter hohen Stichflamme. Die Einsatzkräfte können sich zunächst nur aus der Luft mit Hubschraubern einen Überblick verschaffen. Feuerwehrsprecher Franz Ressberger.
Die Hitze war so groß, dass teils Fahrzeuge, die am Parkplatz gestanden sind, verschmolzen sind. Der Lack ist verschmolzen. Also wie gesagt, die Rauchschwaden kilometerweit zu sehen, bis nach Wien Dutzende Notrufe.
In der Gasanlage arbeiten 50 Menschen. Sie werden schnell evakuiert. Dennoch gibt es Opfer. Eine Person wurde schwer verletzt, 20 leicht, sagt Sandra Koller vom Roten Kreuz Niederösterreich.
Und leider ist auch ein Todesfall zu beklagen.
Der Feuerwehr gelingt es schnell, den von der Explosion ausgelösten Großbrand zu löschen. Sie kämpft aber mit kleineren Brandherden. Erst dann können Brandermittler der Polizei mit ihrer Arbeit beginnen. In einer ersten Schätzung gehen sie von einem technischen Defekt aus, sagt Heinz Holub von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.
Um dem gleich vorwegzunehmen, was in einigen Medien herumgeistert, gehen wir von keinerlei terroristischen Hintergrund aus.
Die Gasstation Baumgarten ist ein sogenannter Gashub und die größte Anlage dieser Art in Österreich. 40 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland, Norwegen und anderen Ländern werden dort pro Jahr übernommen, für den Weitertransport verarbeitet und über große Transitleitungen nach Deutschland, Italien, Frankreich und auch in den Südosten Europas transportiert. Die Gasanlage ist nach Angaben des Betreibers kontrolliert heruntergefahren worden und ist seitdem auf unbestimmte Zeit außer Betrieb. Das verursacht Probleme für den russischen Gastransport nach Süd- und Südosteuropa. Aus der Ukraine soll heute ein Drittel weniger Erdgas Richtung Westen geflossen sein als noch gestern. Vor allem Italien meldet Probleme. Der dortige Wirtschaftsminister sprach von einer ernsten Lage und rief den Energienotstand aus. Die Gasversorgung von Österreich selbst sei hingegen bis auf Weiteres gesichert. Auch Deutschland soll nach Angaben des Betreibers nicht betroffen sein.
Ryanair kommt nicht aus den Schlagzeilen. Erst mussten die Kunden sich damit herumschlagen, dass der irische Billigflieger massenhaft Flüge gestrichen hat. Und das ist noch nicht ausgestanden. Der ärgert darum. Jetzt droht den Passagieren aber neue Ungemach, denn die Piloten wollen streiken. Dazu hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit aufgerufen. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
Erstmals in der Geschichte von Ryanair drohen der Fluggesellschaft Streiks. Die deutsche Pilotengewerkschaft Cockpit hat zum Arbeitskampf aufgerufen. Noch will sich Gewerkschaftspräsident Ilja Schulz aber nicht zu genau in die Karten schauen lassen. Das Unternehmen soll möglichst wenig Gelegenheit haben, sich auf Streiks vorzubereiten. Grundsätzlich sei aber ab sofort mit Arbeitsniederlegungen zu rechnen.
Wir werden, wie wir das in der Vergangenheit auch getan haben, jeden Streik natürlich einzeln rechtzeitig vorher ankündigen. Und in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, nehmen wir da natürlich besondere Rücksicht auch auf den Weihnachtszeitraum. Deshalb kann ich schon jetzt bekannt geben, wir werden für die Weihnachtstage, also den 23. nachmittags bis 26. einschließlich Mitternacht, keinerlei Streikmaßnahmen aufrufen.
Cockpit will mit dem Streik das Unternehmen dazu zwingen, in Verhandlungen über Tarifverträge einzusteigen. Denn aus Sicht der Gewerkschaft sind die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter nicht länger haltbar. Kritisiert wird vor allem, dass viele Piloten nicht direkt bei Ryanair angestellt sind, sondern eigene Unternehmen gründen müssen und ihre Dienstleistungen quasi an Ryanair verkaufen. Das habe drei Vorteile für Ryanair, sagt Schulz.
Der erste ist, Ryanair umgeht damit jegliche Mitarbeiterrechte für diese Piloten. Der zweite Grund ist, Ryanair überträgt die ganze unternehmerische Verantwortung, wenn zum Beispiel im Winter weniger oder nicht geflogen wird, auf diese Piloten. Die verdienen dann nämlich einfach gar nichts. Sie sind ja nicht Angestellte. Und das Dritte ist, Ryanair umgeht damit die Zahlung von den Sozialabgaben für diese Piloten.
Ganz anders sieht man das bei dem Billigflieger. Ryanair-Chef Michael O'Leary betont immer wieder, wie attraktiv das Unternehmen als Arbeitgeber sei. Es gebe Wartelisten für interessierte Piloten. Das erklärte er etwa Anfang des Jahres bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. Denn bei Ryanair fliegen sie zum einen neue Flugzeuge, zum anderen werden sie innerhalb von etwa 3 Jahren zum Kapitän befördert. Und unsere durchschnittliche Bezahlung für Kapitäne liegt zwischen 120 und 160 60.000 Euro pro Jahr. Deswegen haben wir eine Warteliste. Dass Streiks noch kurzfristig abgewendet werden können und stattdessen Tarifgespräche geführt werden, scheint aber eher unwahrscheinlich. Denn Ryanair gibt sich nach der Streikankündigung unbeeindruckt. Man erkenne die Gewerkschaft nicht an, heißt es aus Dublin, unabhängig davon, ob es zu Streiks komme.
Die Piloten bei Ryanair wollen streiken. Roman Warschauer war das aus Frankfurt. Und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.